Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Auszubildende begleiten. Vier Dinge, die Auszubildende in deiner Kita wirklich brauchen. Und wir freuen uns, dass Marco Lehmann heute hier ist für dieses Themengebiet. Er ist Erzieher, war 8 Jahre in der Kita tätig, auch Sozialpädagoge und hat dann später auch als Fachberater gearbeitet und Angestellter im Landesjugendamt. Und ist nun 10 Jahre auch in der Fort- und Weiterbildung tätig im Bereich Kita. Und die Themenschwerpunkte sind dabei vor allen Dingen Praxisanleitung, Auszubildende und auch herausforderndes Verhalten und neurobiologisches Lernen, aber eben vor allen Dingen Praxisanleitung. Und dafür sind wir ja heute hier zusammengekommen.
Weiterwachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
Du bist Kita-Leitung oder auf dem Weg dorthin und du weißt, Führung braucht mehr als Erfahrung und Bauchgefühl. Der Fernkurs Fachwirtin für Kita-Leitung verbindet genau das, was im Alltag oft fehlt, nämlich fundiertes Wissen, eine praxisnahe Einordnung und die Möglichkeit, Lernen wirklich in deinen Alltag zu integrieren. Das Ganze als flexibles E-Learning, ortsunabhängig und in deinem Tempo ohne zusätzlichen Druck, sondern mit Orientierung, Sicherheit und professioneller Weiterentwicklung. Nicht für die nächste Prüfung, sondern für deine Rolle als Leitung. Wenn du dich fachlich, fundiert, strukturiert und zukunftssicher aufstellen willst, dann ist der Fernkurs Fachwirtin für Kita-Leitung genau der richtige für dich. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Ein kurzer Hinweis zu Beginn. Bei der Aufnahme dieser Folge gab es leider technische Schwierigkeiten, weshalb die Tonqualität stellenweise nicht optimal ist. Wir haben uns trotzdem dafür entschieden, das Gespräch zu veröffentlichen, weil die Inhalte aus unserer Sicht sehr wertvoll sind. Vielen Dank für euer Verständnis.
Marco, mich würde einfach zuallererst mal interessieren, was fasziniert dich denn an diesem Thema, dass das so ein Schwerpunkt
ist? Ja, erstmal guten Morgen, genau. Dieses Thema, was fasziniert mich an diesem Thema, ist ein Stück weit auch eigene Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe ja meine erste pädagogische Ausbildung war die zum Kinderpfleger und davor habe ich dann, wie so viele ja auch, so ein soziales Jahr gemacht in der Kita. Das war meine erste Berührung mit Kita und habe da ehrlich gesagt nicht so gute Erfahrungen mit Praxisanleitungen gemacht. So Dinge wie den Dachboden aufräumen, das Lego waschen und solche Geschichten. Und das hat mich so ein Stück weit ein bisschen auf diesen Weg auch gebracht, mich für dieses Thema zu interessieren. Und mich mehr damit zu beschäftigen, was eigentlich Praxisanleitung qualifiziert, was wichtig ist und wie gut Praxisanleitung laufen kann. So, ne? Und das ist etwas, was mir wichtig ist, was mir persönlich wichtig ist, dass es eben, dass man Auszubildenden fachlich und persönlich viel mitgibt.
Mhm. Was hättest du dir denn gewünscht? Also was wäre denn was du damals gebraucht hättest?
Ja, irgendwie eine Person, die einen zugewandt begegnet, die wertschätzend ist, die einen mit einbezieht, die einen ernst nimmt, die einen so ein paar Aufgaben zeigt. Ich glaube, so welche Dinge wären damals schon mal ganz gut gewesen.
Mhm. Also vor allen Dingen jemand, der vielleicht zuhört und der einfühlsam einem gegenübersteht, der vielleicht auch wahrscheinlich bei Schwierigkeiten da ist, so schätze ich mal, ne? Man sagt ja manchmal, dass sich die Ausbildung für pädagogische Berufe, also Erzieherinnen und so weiter, dass die sich in den letzten Jahren verändert hat. Hat sich da wirklich was verändert? Also, und wenn ja, was denn?
Also wir haben ja 16 verschiedene Bundesländer, 16 verschiedene Bildungssysteme. Das heißt, auch jedes Bildungssystem hat ja eigene Bildungspläne, deswegen ist es natürlich auch sehr unterschiedlich, was sich so verändert hat. Was man aber schon sagen kann aus meiner Sicht, ist, dass es komplexer geworden ist, bundesweit die Ausbildung als Erzieherin und Erzieher, dass es mehr in eine generalistische Form geht, ist meine Beobachtung. Das heißt, früher war es eher so, dass man noch so für den U3-Bereich oder für den Ü3-Bereich, für den Hort-Bereich eher ausgebildet wurde. Heute ist es wirklich von 0 bis 10 und auch darüber hinaus. Das hat sich verändert und schon auch eine Spezialisierung, also Spezialisierung in Richtung von Fachkraftinklusion, Fachkraftheilpädagogik, Fachkraftkinderschutz und dass das auch schon noch Teil der Ausbildung ist und das war früher nicht so. Und das hat das macht das Ganze schon auch anspruchsvoller. Es geht mehr in so eine Akademisierung aus meiner Sicht. Das wird auch teilweise aus der Praxis ja kritisiert, ne, dass dann viele Auszubildende irgendwie sehr kognitiv unterwegs sind, aber vielleicht nicht mehr so praktisch. Und ich glaube, da gibt es schon auch so einen Trend, Trend hin. Ja.
Und würdest du sagen, dass die Ausbildung für das, was heute gebraucht wird, dann auch das hergibt, was dann wirklich gebraucht wird? Also du sagst ja auch schon, es gibt schon Akademisierung und eben die klassische ErzieherInnen-Ausbildung, das wird ja auch nochmal ein Unterschied sein. Aber würdest du schon sagen, du schätzt die Ausbildung als gut ein für das, was dann auch in der Praxis gebraucht wird?
Ja, grundsätzlich würde ich sagen, dass die Ausbildung gut ist, auch dass sie eher in Richtung Studium geht. Das ist sicherlich auch gut, auch so einen wissenschaftlichen Ansatz zu haben. Aber dadurch, dass natürlich die Welt, die Gesellschaft immer komplexer wird, immer vielfältiger wird, wir eine veränderte Familien haben, veränderte Kindheit, veränderte Arbeitswelt, veränderte Ansprüche an Erziehung, Bindung ein großes Thema ist, Digitalisierung, Armut und so weiter und so fort. Also wir haben ja sehr, sehr viele verschiedene Themen, die natürlich auch alle auf Kita einwirken. Und ich glaube, da bräuchte es schon nochmal Veränderung in der Ausbildung, auch um diesen Themen allen gerecht zu werden. Durch die Spezialisierung auf Kinderschutz zum Beispiel, Inklusion, geht man diesen Weg. Und ich glaube, es bräuchte aber noch durchaus mehr, um wirklich diese unterschiedlichen Herausforderungen gerecht werden zu können. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist so meine Beobachtung.
Ja. Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass so dieses, also ich war schon mal Lehrerin auch in einer Erzieherfachschule und was auf jeden Fall ich immer wieder festgestellt habe, war, dass inhaltlich schon noch sehr viel sehr alt ist, also in den Büchern auch wirklich noch so klassische Erziehungsmaßnahmen und also in diesen Büchern stehen und so weiter. Und gleichzeitig gab es natürlich Anpassungen, aber vor allen Dingen fand ich immer, dass quasi der Übertrag dieses theoretischen Lernens auf die Praxis schwierig war, weil ich hatte dann oft gedacht, oh, ich habe jetzt das und das Thema gehabt, zum Beispiel Bindung, und dann gehe ich in die Praxis und dann ist trotzdem das Thema irgendwie nicht da oder wird dann trotzdem nicht so richtig umgesetzt. Und da, deswegen finde ich diese Schnittstelle so wichtig, der Praxisanleitung, dass dieser Übertrag auch stattfinden kann. Also ich glaube, das ist so eine wichtige Schnittstelle, um ja, das anwendbar zu machen und nicht, dass es eben nicht nur theoretisch bleibt. Ne? So.
Ja. Genau, ja. Und dass auch diese Praxisanleitung diese Themen aufnimmt, aufgreift, sieht, was wirklich wichtig ist, was auch der Auszubildenden wichtig ist und welche Themen sie hat und dann eben auch die Möglichkeit gibt, das irgendwie umzusetzen.
Ja. Ja, genau, so ganz klar, also ganz direkt anwendbar, dass man sehen kann, ah ja, da sieht man Bindung oder sowas. Oder, ne, also ich glaube, da, das heißt, eigentlich braucht dann ja auch eine Praxisanleitung ganz schön viel auch so Fachwissen und sowas vielleicht, ne? Was glaubst du denn, welche Fähigkeiten braucht denn so eine Praxisanleitung noch, um eben Auszubildende da gut begleiten zu können?
Also definitiv Fachwissen, was du ja auch gerade schon gesagt hast. Fachwissen, das würde für mich auch bedeuten, sich immer stetig weiterbilden zu wollen, gerade weil sich ja alles so dynamisch verändert, Pädagogik sich verändert. Deswegen also das Interesse daran haben, sich weiterzubilden, Spaß daran zu haben, das Auszubildende mit neuen Ideen, neuen Konzepten kommen und das eben dann aufzunehmen, damit es eben gut anwendbar ist. Ist auch etwas, was bedeutsam ist. Berufserfahrung, stelle ich immer wieder fest, auch wenn ich in den Kitas unterwegs bin, in den Seminaren, wenn ich mit Auszubildenden spreche, mit den Praxisanleitern. Manchmal erfährt man ja auch so Dinge wie, ja, ich mache das eigentlich erst seit einem Jahr, ich bräuchte eigentlich selber eine Anleitung, jetzt bin ich aber die Anleitung und weiß so gar nicht richtig, was ich machen soll. Das ist natürlich schwierig. So, ne? Und deswegen, also man sagt ja, steht auch in Bildungsplänen, dass man mindestens 2 Jahre Berufserfahrung haben sollte. Und wenn es eben geht, auch noch mehr, weil man, dann kann man eben aus einem Riesenschatz an Methoden, an Erfahrung etwas nehmen für die Auszubildenden. Das kann nur gut sein. So. Und neben dem Fachwissen sollte eine Mentorin, Mentor auf jeden Fall, ja, das zeigt auch die Praxis und die Gespräche, ehrlich gesagt, eine gefestigte, authentische Persönlichkeit sein. Also eine Person, die irgendwie eine innere und äußere Haltung hat, eine Person, die weiß, wozu sie steht, die sich positionieren kann, die keine Fahne im Wind ist, die sich auch gegenüber dem Team positionieren kann, die für die Auszubildenden einstehen kann. Ich finde, das sind, und das zeigt auch, das habe ich als Erzieher gemerkt, das habe ich selber als Praxisanleitung gemerkt, dass als Fachberater in der Begleitung, Konzeptbegleitung der Kitas immer wieder und auch jetzt, wenn ich in den Kitas unterwegs bin, dass es einfach enorm wichtig ist. Dazu gehört auch ein Stück weit Kritikfähigkeit. Also wenn Mentorin irgendwie Eigenschaften, Fähigkeiten mitbringen, sollte dann auf jeden Fall Kritikfähigkeit. Es wird ja häufig von den Auszubildenden Kritikfähigkeit eingefordert. Und da sollte natürlich keine Diskrepanz zur Kritikfähigkeit des Mentors, der Mentorin, Praxisanleitung sein. Und das ist wichtig für eine gute Beziehung auch zwischen diesen beiden Personengruppen, ist meine Erfahrung, auch im Coaching und in der Beratung. Berufserfahrung natürlich hängt auch ein Stück weit mit gefestigter, authentischer Persönlichkeit zusammen. Berufserfahrung mindestens 2 Jahre. Mehr ist natürlich gut. Gibt immer wieder diese Gespräche, die ich höre auch in Seminaren, wenn ich diese Seminarpraxis, erfolgreiche Praxisanleitungen gebe, dass ich höre, oh, ich sitze hier, obwohl ich irgendwie erst seit einem Jahr überhaupt im Beruf tätig bin. Und irgendwie sitze ich hier, weil ich dazu vom Träger aufgefordert wurde. Also das ist natürlich schwierig, auch als Motivation, so, ne? Um Praxisanleitungen durchzuführen. Und deswegen auf jeden Fall Berufserfahrung, gefestigte authentische Persönlichkeit, ein Stück weit Kritikfähigkeit, soziale Kompetenzen, das geht schon bei Basiskompetenzen los, dass man selber zuverlässig ist und pünktlich kommt, lernender Modell, dann kann das vielleicht auch der Auszubildende, die Auszubildende, und weitere Kompetenzen wie Empathiefähigkeit, Wertschätzung, Einfühlungsvermögen. Das sind, denke ich, wichtige Parameter und dann Perspektivwechsel. Was ich immer wieder merke, auch in diesem Generationenunterschied, ist, dass es wichtig ist, dass man als Anleitung sich in die Auszubildenden hineinversetzen kann. Auch gerade wenn es vielleicht einen Altersunterschied gibt oder wenn man von der Persönlichkeitsstruktur so total unterschiedlich ist. Gehen wir mal davon aus, die Anleitung ist extrovertiert und die Auszubildenden introvertiert, dann ist es manchmal schwierig, einen Zugang zu finden. Aber genau das zu verstehen und zu wissen, wie wichtig das ist, sich eben in verschiedenste Lebenswelten, wie bei den Kindern und Familien ja auch, hineinzuversetzen. Bei den Auszubildenden ist es wichtig, um eine gute Beziehung zu haben und dann auch gemeinsam erfolgreich den Weg gehen zu können. Weiterentwicklung. Ja, auch wenn man nochmal an den Anfang geht, dass sich halt irgendwie alles total schnell dynamisch verändert, Pädagogik sich verändert, wissenschaftliche Studien über Pädagogik, Erziehung, Neurowissenschaften und alles, was damit zusammenhängt, dann ist es wichtig eben auch, dass man Interesse hat an die Aufgaben, an den Aufgaben der Auszubildenden, der Praktikanten und irgendwie Spaß hat, sich selber weiterzuentwickeln. Genau. Ja, und etwas, was irgendwie auch gar nicht zu kurz kommen sollte, ist vielleicht Spaß an der Tätigkeit. Auch eine gute Eigenschaft. Ne? Also ich meine, wie soll der Funken der Begeisterung überspringen, wenn ich selber nicht begeistert bin für das, was ich tue? Und das ist natürlich auch immer unterschiedlich. Ich muss auch nicht immer jeden Tag gleich sein. Aber so die Grundeinstellung, die wäre schon ganz cool. So,
Das könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Ja. Da ergeben sich ja dann, also du hast jetzt so auch viel darüber gesprochen, was sind so die Eigenschaften vielleicht auch, die jemand haben sollte. Was für Aufgaben, also kann man so klassische Aufgaben beschreiben, die solche Mentorinnen, Mentoren haben? Also was ist das alles?
Ja, das ist schon auch vielfältig. Das sind natürlich auch einige Aufgaben. Vielleicht fange ich an mit der Rolle, also auch so ein Stück weit in die Richtung, worüber ich eben gesprochen habe. Wenn ich im Seminar sitze und vielleicht selber erst ein Jahr tätig bin oder ich dazu aufgefordert werde, Praxisanleitung zu machen, ist vielleicht die Motivation nicht so die sinnvollste. Das heißt, eine Aufgabe ist es vielleicht, sich mit der Rolle erstmal auseinanderzusetzen. Warum möchte ich eigentlich Praxisanleitung, Mentor sein? Was sehe ich in dieser Rolle als meine Aufgaben eigentlich an? Was möchte ich den Auszubildenden persönlich und fachlich mitgeben? Also das sind vielleicht so Fragen, die einen da so entlanghangeln können. Und da finde ich, ist eine Anfangsaufgabe, sich einfach mit der Rolle auseinanderzusetzen. Auch eine Aufgabe ist, zu delegieren und Möglichkeiten zu schaffen, sich auszuprobieren. Ich stelle immer wieder in der Praxis fest, dass da so manch ein Pädagoge Schwierigkeiten mit hat, Aufgaben abzugeben, weil man ja doch gerne alles selber macht und manchmal ja auch beobachtet, dass andere es anders machen und das einem schwerfällt. Aber wenn ich Praxisanleitung bin und Menschen etwas mitgeben möchte und Möglichkeiten geben möchte, dass sie sich ausprobieren können, dass sie etwas lernen, dann geht das natürlich nur, indem sie es auch selber tun. Und deswegen sich auszuprobieren, also dass die Anleitung es schafft, den Raum und den Rahmen zu schaffen, dass die Auszubildenden ihre Dinge selber umsetzen können. Ja, dann sind Aufgaben natürlich die PA-Gespräche, Praxisanleitergespräche, und die sollten über Tür- und Angelgespräche nach Möglichkeit hinausgehen. Das heißt, sich wirklich auch hinzusetzen und gemeinsam sich die Zeit zu nehmen, mindestens alle 2 Wochen, wenn das nicht möglich ist, wenigstens einmal im Monat für eine Stunde. Das ist so der Richtwert, den ich so immer empfehle. Und dann auch sich natürlich Gedanken machen, okay, wie führe ich so ein PA-Gespräch? Was sind wichtige Punkte? Vielleicht Punkte am Anfang sammeln. Dann auch die Verantwortung für das Gespräch hat nicht nur die Anleitung, sondern auch die Auszubildenden. Und dann vielleicht auch zu gucken, doppelte Didaktik, die so ein Gespräch hat. Einmal, dass die Auszubildenden auch sehen, okay, wie kann man eigentlich gute professionelle Gespräche führen? So die eine Seite, und die andere Seite, was nehme ich als Auszubildende von dem Gespräch mit? Und qualifiziertes Gespräch sollte dann eben mehr sein als Smalltalk, wovon ich ausgehe, dass das auch so ist, na klar. Aber vielleicht wirklich auch dann zu gucken, okay, einen roten Faden zu haben und viel einzubeziehen, die Auszubildenden in das Gespräch, viel partizipieren, viel vielleicht Fragen stellen, weniger selber reden, vielleicht mehr die Auszubildenden reden lassen. Mein Prinzip ist 70% zuhören, 30% selber reden. Und so kann man, glaube ich, eine gute Gesprächsebene aufbauen. Dann Erstellung einer fachkompetenten Beurteilung. Das ist häufig etwas, was sehr unangenehm ist für viele, weil sie das nicht so gerne tun, ne? Sich andere beurteilen. Aber es gehört nun mal eben auch dazu. Und das sollte, finde ich, neben diesem schriftlichen zum Ende einer Ausbildung auch sein im Sinne der Reflexionsgespräche und immer wieder sich zu feedbacken und Feedback zu geben. Das ist ja auch eine Art von Beurteilung und nicht zum Ende, dass dann ein Auszubildender irgendwie dann das erste Mal nach einem Jahr oder nach ein paar Jahren wirkliches Feedback bekommt und aus allen Wolken fällt. Auch das passiert ja manchmal. Deswegen immer wieder auch das mit einfließen zu lassen in so einen Ausbildungsprozess. Genau. Und Begleitung von Praxisbesuchen könnte eine Aufgabe sein. Oder nicht nur könnte, sondern das ist sehr, sehr bedeutsam. Das ist auch für dich, für die Orientierung, Halt und Sicherheit für den Auszubildenden total wichtig, dass sie die Anleitung da beiseite hat. Ja,
Ja.
das mal so kurz, knapp und knackig an Aufgaben.
Ja, jede Menge. Ich bin jetzt gerade noch mal so hängen geblieben an diesem Gespräch. Du hast von einem Leitfaden gesprochen. Was wäre denn so für dich so ein Leitfaden? Also was stände denn da zum Beispiel so drin? Was könnte ich mich da so entlanghangeln?
Ja, ein Leitfaden. Also ich folge gerne dem Bürgerfeedback. Das heißt, dass man erstmal überhaupt positiv in so ein Gespräch einsteigt. Das ist gerade auch, ne, so für Auszubildende und Praktikanten bedeutsam, weil sie doch manchmal sehr aufgeregt sind. vor solchen Gesprächen eine Hemmschwelle auch besteht. Was möchte eigentlich die Anleitung von mir? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist ja häufig so ein Reflex. Das heißt, also positiv einsteigen, vielleicht mit was Persönlichem anfangen, gute Rahmen schaffen. Das ist schon mal sehr, sehr wertvoll. Dann so nach diesem positiven Einstieg bedeutet nicht, dass man dann negativ weitermachen muss, aber dass man zumindest dann so in das Eingemachte geht. Ne? Was sind dann vielleicht Aufgaben? Was ist dir hier wichtig? Wie siehst du dich hier in der Einrichtung? Was sind bedeutsame Themen, die du ansprechen möchtest? Wir haben ja auch Punkte vielleicht im Vorfeld gesammelt und die möchte ich jetzt mit dir einmal strukturiert durchgehen. Und dass man, nachdem man dann vielleicht diese Punkte durchgegangen ist und auch nach dem Wohlbefinden gefragt hat, dass man dann so in den Abschluss geht, in die Ergebnissicherung vielleicht nochmal wiederholt, was man bearbeitet hat, das vielleicht schriftlich nochmal festhält und nochmal fragt, wie geht es sich heute aus dem Gespräch raus und nochmal einen positiven Abschluss schafft. Ich finde, das ist schon mal ein guter Leitfaden für ein Gespräch.
Also mich interessiert ja, was, also Daniela, wolltest du auch?
Nee, mach du erstmal.
Also ich denke die ganze Zeit so, wenn da jetzt diese AnleiterInnen da in deinem Kurs sitzen, was bringt die dazu, so eine Fortbildung zu machen? Werden die da einfach geschickt oder motiviert die vielleicht was Gemeinsames? Also gibt es so was, was die da so hinbringt, dass die sagen wollen, ja, wir wollen auf jeden Fall alle gerne Praxisanleitung machen?
Genau, also die, von denen ich eben gesprochen habe, das sind natürlich die 1%, die dann dahin geschickt werden und eigentlich gar nicht so genau wissen, was gerade so los ist und warum die das machen sollen und so. Die anderen, ich finde, die motiviert vor allem eine qualifizierte Anleitung sein zu wollen. Also ganz oft höre ich während dem Seminar oder nach dem Seminar, boah, jetzt weiß ich endlich, was es bedeutet, Anleitung zu sein, welche Aufgaben ich habe, was eigentlich alles wichtig ist, wie ich so einen Prozess begleiten kann, wie Kompetenzentwicklung entstehen kann, was ich tun kann, um Kompetenz noch ja, irgendwie Kompetenzsteigerung vielleicht einzufordern, wie ich das gut begleiten kann. Also ich glaube, das verbindet viele, die an diesen Seminaren teilnehmen.
Also ich habe im Rahmen der Sozialfachwirtqualifizierung, die ich ja betreue, auch festgestellt, dass auch das Team mitnehmen, glaube ich, total hilfreich sein kann. Also die angehenden Sozialfachwirte, die haben ja dann immer eine Projektarbeit und da sind doch durchaus einige, die dann eben so ein Anleiterkonzept entwickeln. Und also zum einen ist es immer ganz spannend, dann Sie müssen das ja nachher präsentieren und dann gibt es auch mal so eine Fragerunde, wie war es denn bei euch so in den Einrichtungen? Und ganz viele haben eben doch keine gute Anleitung damals erlebt. Also das finde ich zum einen immer erschreckend und auch schön zu sehen, dass es besser wird. Und dann aber eben auch die Erfahrung, dass wenn im Team auch nochmal überlegt wird, wie war denn mein Einstieg damals eigentlich? Wie bin ich denn angekommen? Was du im Grunde vorhin meintest, was hätte ich mir denn eigentlich gewünscht? Dass das dann auch so ein bisschen mehr Verständnis im Team gibt für eben die jungen, häufig ja Kolleginnen und Kollegen und dass dann auch nicht nur die Praxisanleitung quasi da ist, sondern die anderen eben auch mit unterstützend zur Verfügung stehen. Und wie gesagt, also das haben wir relativ häufig jetzt, dass das dann eben das Projekt ist. Hier, ich mache so einen Praxisanleiter-Leitfaden mit genau dem, was du gesagt hast, ne? Wie sind die Gespräche? Wann sind die Gespräche? Was sind die Inhalte und so?
Ja, ist total wichtig, was du ansprichst, weil die Anleiter, die sollten natürlich den Hut aufhaben für die Anleitung und erste Ansprechperson sein, aber es sollte nie bei einer Person hängen bleiben. Ne? Gerade auch Anleitung nicht, sondern Anleitung ist eine Teamaufgabe. Und das sollte und kann natürlich in so einem Praxisleitfaden oder eher in einer Ausbildungskonzeption auch festgehalten werden, gemeinsam mit einem Team. Wie wollen wir uns hier eigentlich als Praxisort aufgestellt wissen? Und dann ist es total gut, wenn das gesamte Team involviert ist und eine Idee dazu bekommt, was eigentlich bei uns hier Anleitung bedeutet. Ja.
Vorhin hattest du dieses Stichwort Kompetenzentwicklung genannt. Das spielt ja auch in der Anleitung eine Rolle. Wie kann die Praxisanleitung eben diese Kompetenzentwicklung von Auszubildenden unterstützen? Also es gibt da Möglichkeiten.
Ja, also ich teile den Ausbildungsprozess quasi in 4 Einheiten in so einem Ausbildungsprozess. Das ist ja so die Einstiegsphase, dann die Erprobungsphase, dann dann die Vertiefungs- und Stabilisierungsphase und die Abschlussphase. Und manchmal ist es schon mal ganz hilfreich, das sich so vor Augen zu führen, dass es diese verschiedenen Phasen gibt und dass es in jeder Ausbildung und Praktikum gleich, auch wenn es nur ein einmonatiges Praktikum ist oder ein halbjähriges oder ein Jahr oder 3 Jahre, dann verkürzen sich oder verlängern sich die Phasen. Und sich ein bisschen ein Stück weit bewusst darüber zu sein, welche Aufgaben stehen eigentlich in welcher Phase an, kann hilfreich sein, um zu wissen, okay, wie sollte eigentlich mein Anleitungsstil sein? Mein Anleitungsstil ist vielleicht in der Einstiegsphase ein anderer als in der Stabilisierungsphase, wenn es quasi auf das Ende irgendwie der Ausbildung zugeht. Also anfangs dann eher engmaschige Begleitung und nah dran sein, viel Feedback geben und in der Stabilisierungsphase natürlich je nach Entwicklung in den meisten Fällen. Und so sollte es dann eigentlich auch sein, dass man sich eher zurücknimmt und die Auszubildenden machen lässt und ausprobieren lässt und in die Verantwortung reingehen lässt. So, ne? Und ich glaube, ist auf jeden Fall gut, sich anhand dieser Phasen eine Kompetenzentwicklung bewusst zu sein und dann auch ein Stück weit an den Eigenschaften im Sinne von zeigen die Auszubildenden vielleicht geringe Kompetenz und geringes Engagement, dann brauche ich vielleicht viel Anleitung. Mhm. Oder zeigt ein Auszubildender hohe Kompetenz, aber ein schwankendes Engagement, dann brauchst du vielleicht viel Anerkennung, viel Wertschätzung, immer wieder ins Gespräch gehen. Oder ist ein Auszubildender eher bei hohe Engagement, nicht schwankende Kompetenz, sondern auch hohe Kompetenz, hohes Engagement, dann weiß ich, okay, ist quasi schon auf Augenhöhe Kollege und ich kann mich zurücknehmen. So, das sind so ein paar Parameter, in denen ich das festmache.
Mhm. Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, es läuft nicht immer so gut mit Auszubildenden. Also es gibt manchmal eben auch Momente, wo ja Auszubildende nicht so Lust haben oder dann vielleicht ja manchmal hapert es auch mit der Zuverlässigkeit oder, ne, also du weißt da sicherlich noch mehr so Möglichkeiten. Vielleicht sind auch Auszubildende einfach sehr unsicher oder auch mit den schulischen Aufgaben, dass sie da nicht so hinterherkommen oder so. Was ist denn da wichtig im Umgang mit den Auszubildenden?
Ja, also auch das ist ja sehr komplex und die Gründe auch dafür, dass sie vielleicht mit schulischen Dingen nicht so gut zurechtkommen, das ist ja so eine Sache, oder vielleicht, dass sie sehr introvertiert sind und sich nicht so zeigen können, nicht so in die Kommunikation gehen können, sich nicht einbringen, auch vielleicht aus Unsicherheit. Und ich würde halt immer genau hingucken, was ist es denn genau, welches Thema ist es denn, oder ist jemand nicht geeignet? Und das ist ja auch immer ein schwieriges Thema, höre ich auch immer wieder, wann kann ich das denn überhaupt ausdrücken, dass sie nicht geeignet sind und wie ist dann der Ablauf? Also zum Beispiel bei jemandem, der vielleicht eher introvertiert ist oder vielleicht nicht so engagiert ist oder sich nicht so traut, finde ich es immer gut und wichtig, dass man einfach mit den Ressourcen der Auszubildenden arbeitet, dass man eben viel zutraut, viel Selbstwirksamkeit, also wie bei den Kindern, dass man den Auszubildenden auch die vielen Möglichkeiten gibt, sich zu zeigen, ein Stück weit die Stärken herauskitzelt, ganz viel Bestätigung und Feedback gibt und vielleicht auch mit Methoden arbeitet, auch bei den Gesprächen, vielleicht mal einen Ressourcenbaum gemeinsam malen oder vielleicht mal eine kleine Aufgabe geben und auch bei Personen, die vielleicht wenig ins Sprechen kommen, auch so in Gesprächen, ne, dann ist das ja manchmal so, dass man etwas sagt und dann kommt nichts zurück. Und dann manchmal auch dieses, weiß ich nicht, keine Ahnung und so, dass man dann über Fragen viel erreichen kann, ne? Lösungsorientiert Gespräche führen. Also ich glaube, das könnte etwas sein. Schulische Aufgaben finde ich sehr wichtig, dass man nicht in die Falle verfällt, das dann abzunehmen. Und dass man das dann für die Auszubildenden macht. Das gibt es ja auch immer wieder, wenn man einfach die nette Anleitung ist, aber die hilft halt nicht. Da folge ich dem Prinzip von Maria Montessori, Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, um auch wirklich lernen zu können. Und dann auch wirklich Leistungssteigerung nach und nach einfordern. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber natürlich immer Hilfe anbieten und Unterstützung anbieten und sich auch reindenken in die Aufgaben. Ja.
Ja, gemeinsam machen auch, ne?
Absolut.
Ja, du hattest das Thema Geeignetheit angesprochen. Das ist ja wirklich ein heikles Thema, ne? Also ist jemand geeignet oder nicht? Und gleichzeitig denke ich, das ist ein super wichtiges Thema, dem wir vielleicht auch hier nochmal Raum geben sollten, weil es einfach. Ne, wenn wir diesen Beruf professionalisieren wollen, oder immer mehr Bedeutung dem auch geben wollen, dann finde ich es auf jeden Fall super wichtig hinzugucken, wer ist eben auch nicht dafür gemacht, einfach so. Gibt es da so Anhaltspunkte wie Praxisanleitungen, das gut rausfinden können, ob jemand geeignet ist oder nicht? Also was gibt es da so für Tipps vielleicht auch? Oder was sind Gründe, warum jemand auch nicht geeignet ist?
Die Phasen innerhalb des Ausbildungsprozesses, die ich eben angesprochen habe, Einstiegsphase, Erprobungsphase, Vertiefungsphase, Abschlussphase sind, finde ich, ein guter Indikator. Also wenn jemand in der Stabilisierungsphase keine Kleingruppenarbeit mit Kindern durchführen kann. Natürlich muss man nochmal gucken, warum genau, aber so erstmal so allgemein. Oder kein Kinderkreis durchführen kann. Oder die Gruppe nicht den Überblick hat über die Kinder und über deren Fähigkeiten, über deren Eigenheiten, über Besonderheiten. Solche Dinge in dieser Phase, wo eigentlich schon die Ausbildung fast abgeschlossen ist, dann habe ich einen Indikator dafür, dass das vielleicht schwierig ist. Natürlich muss man sich an Bildungspläne auch entlanghangeln. Es gibt die Lernfelder. Und auch da gibt es ja ganz deutliche Fakten. Und ich finde es immer wichtig, sich an Fakten zu orientieren, um das auch gut und professionell einschätzen zu können. Und damit man eben nicht in so eine Falle gerät von mir gefällt die Auszubildende nicht, dass das so rüberkommt, dass das so eine subjektive Entscheidung wird. Das heißt, über die Lernfelder, über das, was eigentlich auch Lehrpläne, Bildungspläne fordern, zu welchem Zeitpunkt helfen kann da auch, hatte Daniela eben angesprochen, so ein Praxisleitfaden, weil dadurch auch, wenn man Praxisleitfaden mit den Auszubildenden gemeinsam erstellt, können die selber für sich auch Inhalte und Schwerpunkte setzen. Und dann kann man auch immer gemeinsam gucken, okay, nicht im Sinne einer Checkliste, aber schon zu gucken, okay, hast du das schon mal gemacht? Hast du dich das schon mal ausprobiert? Wie funktioniert das eigentlich? Und ich finde, das sind so ein paar Ideen, wie man auf jeden Fall Geeignetheit feststellen kann und frühestmöglich beginnen und nicht erst in den letzten 3 Monaten sich mit dieser Frage auseinandersetzen, sondern schon mal von Anfang an auch gucken, sind die Basiskompetenzen da? Weil manchmal stelle ich fest, dann sind noch 3 Monate und dann stellen Praxisanleitungen manchmal fest, okay, kann eine Gruppe führen, ist schulisch super gut, aber kommt immer 10 Minuten, Viertelstunde zu spät und es fehlt an den Basiskompetenzen. Das funktioniert ja auch nicht so, ne? Das heißt, sich von Anfang an mit dieser Frage intensiv auseinandersetzen.
Ja, ich finde auch einen ganz wichtigen Faktor tatsächlich zu beobachten, wie feinfühlig kann die Person sein, beziehungsweise wie verletzend, ne? Also sozusagen, wenn das halt immer wieder auftaucht, dass zum Beispiel immer wenn es knifflig wird, wenn die Kinder in Konflikt geraten, dann ist diese auszubildende Person so sehr unter Stress selber, dass sie dann eigentlich Sprachgewalt verwendet oder so, oder dass sie dann selber übergriffig wird immer wieder, ne? Dass man dann auch sagt, dann ist die Person auch nicht geeignet, ne?
Ja, und auch gerade weil Bindung und Beziehungsarbeit ja das A und O ist und
Genau,
auch in
genau.
der Ausbildung sein sollte und irgendwie Feinfühligkeit,
Ja.
ist das auf jeden Fall ein absoluter Punkt, der immer mit berücksichtigt, also der vielleicht auch an oberster Stelle mit berücksichtigt werden sollte, auch gerade in Stressmomenten.
Absolut. Und da würde ich wirklich auch appellieren, da nicht zu, also sich da wirklich auch zu trauen, weil wann kann man denn nicht, also es ist ja eigentlich so der einzige Moment, wo man ja wirklich auch gucken kann, ob jemand geeignet ist. Also ich finde, da kommt auch Praxisanleitung unglaublich wichtiger Stellenwert zu, ne? Also dann wirklich auch frühzeitig sich zu trauen, zu sagen, diese Person ist nicht geeignet.
um auch diese Professionalisierung des Berufs da voranzubringen.
Genau, weil eben gerade auch Bindungsarbeit und Beziehungsarbeit
Genau.
sich durch die komplette Ausbildung zieht
Ja.
und auch dann das von Anfang an zu sehen, um dann auch vielleicht zu sagen, okay, wir unterstützen dich und wir geben dir nochmal Ideen und kannst dich ausprobieren, um vielleicht deine Beziehungsarbeit zu den Kindern nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Und wenn man dann erkennt, dass das nicht funktioniert, weil man es vielleicht nicht mitbringt, diese Empathiefähigkeit auch, dann haben wir einen absoluten Fakt.
Ja.
Zu sagen, Geeignetheit ist nicht vorhanden.
Ja, genau. Ich finde, da ist noch häufig so eine Hemmschwelle irgendwie und
Absolut, ja.
gleichzeitig ist das so wichtig, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Ich hätte aber noch einen anderen Punkt bei der Geeignetheit, was mir häufig begegnet, so ein bisschen diese Erwartung, die ich als Praxisanleitung oder eben auch als ältere, erfahrene Kollegin mitbringe, dass die auch reflektiert werden darf, weil ganz häufig kommt dieses, naja, man sieht das doch, dass das und das gemacht werden muss oder ne, da kann man doch einfach mal loslegen. Und da merke ich, dass ja, jüngere Auszubildende eben doch noch mehr auch an die Hand, also gerade eben auch wahrscheinlich in den ersten Phasen an die Hand genommen werden müssen, weil wenn ich da nicht schon eine Zeit lang arbeite, ist es eben nicht klar, was gemacht werden muss und es ist auch nicht klar, warum jetzt, wenn ich jetzt plötzlich irgendwas anderes mache, warum das den ganzen Ablauf durcheinander bringt. Also das ist auch durchaus was, wo ich dann höre, na ja, aber die sieht das halt nicht oder ne, der merkt das halt nicht. Und da eben auch nochmal an die Ausbilder, aber eben auch die oder die Praxisanleiter, aber eben auch die anderen Kolleginnen und Kollegen, da auch nochmal zu appellieren, hast du es denn schon gesagt? Weiß denn die Person überhaupt, dass das wichtig ist, warum das wichtig ist, wie wir das hier eigentlich machen? Ne? Das finde ich ist auch immer noch ein wichtiger Punkt, weil manchmal setzt man da, glaube ich, Sachen voraus, die noch gar nicht da sein können oder die eben nicht so erlebt wurden. Und genau von sowas dann eben auf Geeignetheit zu schließen, finde ich dann schwierig.
Das wird dann Dinge vorausgesetzt, die man vielleicht gar nicht ausgesprochen hat
Genau.
oder die innerhalb dieser Kompetenzentwicklung noch gar nicht dran sind. In diesen Phasen auch so, ne? Dann wird vielleicht
Ja.
schon am Anfang viel zu viel vorausgesetzt und dann kann, aber das kann man einfach noch gar nicht voraussetzen. Und dann, und ich finde, das hat was mit qualifizierter Anleitung zu tun, dass das eben nicht passiert, ja. Und das haben wir sehr
Ja,
oft, das beobachte ich auch.
dass die sich auch sicher fühlen, ne? Also wenn die sich sicher fühlen, dann trauen sie sich wahrscheinlich auch mehr. Und wenn sie sich nicht so getragen fühlen, sage ich jetzt mal, dann trauen sie sich vielleicht auch weniger dann direkt zu. Du hast von einem Praxisleitfaden gesprochen, und einem Ausbildungskonzept. Kannst du das nochmal näher erläutern? Was ist denn ein Praxisleitfaden und was hilft, also ja, wie hilft der den Auszubildenden?
Genau, also es gibt ja häufig, einen, oder nicht häufig, sondern es gibt immer einen Leitfaden der Schule, auch anhand dessen, was sie quasi umsetzen sollen in der Praxis. Dann gibt es einen Ausbildungsplan, auch der gemeinsam mit der Anleitung erstellt wird und wo auch die Anleitung ein Stück weit Kontrollfunktion hat, gemeinsam immer den weiterzuentwickeln. Und dieser Praxisleitfaden, der ist quasi auch ein eigenes Qualitätsinstrument des Praxisorts Kita, zu sagen, okay, uns ist wichtig und das ist unsere Haltung, was wir wollen, was die Auszubildenden ja, umsetzen und was am Ende herauskommen soll. Das heißt, das und das und das sollte passieren, sollte Inhalt der Ausbildung sein. Sondern kann man Auszubildende partizipieren und den gemeinsam erstellen, damit eben auch Ressourcen und Fähigkeiten, Talente, Eigenschaften, Dinge, worauf ich einfach auch Lust habe in der Ausbildung, dass das auch mit einfließt. Aber es sind eben auch Ideen und Gedanken und Haltungen, die mit dem gesamten Team dort einfließen wollen. Das wollen wir. Wir wollen zum Beispiel, dass Auszubildende an Elterngesprächen teilnehmen und dass sie selber auch bis zum Ende Elterngespräch selber durchgeführt haben. Oder wir wollen, dass ein Auszubildender eine Dienstbesprechung selber einmal durchgeführt hat. Vielleicht natürlich schrittweise erstmal teilnehmen, dann vielleicht mal eine kleine Einheit durchführen und vielleicht zum Ende eine gesamte. Oder ein Qualitätskriterium kann sein, und da sträuben sich manchmal auch Leitungen vor, einen Monat begleitet die Auszubildende die Leitung bei den administrativen Aufgaben, um mal einen Einblick zu bekommen. Und alles das könnte man in den Leitfaden mit aufnehmen, wann zu welchem Zeitpunkt das in der Ausbildung stattfindet. Und dann kann man immer gucken, das ist wie so ein roter Faden, der sich dann durch die Ausbildung zieht an Aufgaben, die durchgeführt werden können.
Also auch so ein bisschen wie so eine Art Checkliste oder sowas, wo man sich so entlanghangeln kann, was dann so Aufgaben sein könnten.
Auch vor allem, damit man nicht vergisst wichtige Dinge und auf einmal zum Ende der Ausbildung, oh, ich habe ja nie ein Elterngespräch geführt. Ich habe totale Panik davor. Schwierig, wenn man einen Monat später irgendwie Fachkraft ist. Das funktioniert nicht. Ja. Und du sagtest dann noch, die Ausbildungskonzeption, die würde ich nochmal übergeordneter sehen. Da wäre zum Beispiel der Praxisleitfaden ein Teil der Ausbildungskonzeption. Ausbildungskonzeption wäre auch eben etwas, wo man Haltung des Praxisort festhält, wo man die Rollen festhält, wer hat eigentlich welche Rolle, Anleitung, das Team, die Auszubildenden, der Träger, welche Rolle der spielt, könnte da drin sein. Ja, und weitere Punkte.
Ich habe jetzt noch eine ganz andere Frage. Was mache ich denn? Also, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Was mache ich denn, wenn ich als Auszubildende eine Praxisanleitung habe, mit der ich gar nicht konform gehen kann? Also sozusagen, ich würde mich als Auszubildende bezeichnen, die relativ auf dem neuesten Stand ist, die wirklich frisches Wissen hat, die sich auch sonst weiterbildet. Und dann habe ich aber plötzlich eine Praxisanleitung, die irgendwie vor 20 Jahren stehen geblieben ist oder die dann auch so einen Fokus auf Angebote legt, was ja auch mittlerweile nicht mehr so mit diesen wie so ein Lehrplan gestalteten Angebote oder so. Dass das dann irgendwie clasht und was mache ich denn dann? Also wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich von dieser Praxisanleitung erstens nicht gut unterstützt und zweitens stehen wir auch in so vielen fachlichen Themen so weit auseinander und eigentlich stört mich das eher, als dass mir das hilft. Was mache ich denn dann?
Also ich finde es wichtig, dass man im Gespräch ist, also dass man versucht, die Themen, die du gerade genannt hast, anzusprechen bei der Anleitung selbst. Wenn ich merke, ich komme da nicht weiter oder es entsteht vielleicht noch mehr Störung auf der Beziehungsebene, vielleicht dadurch auch, dann finde ich, sollte mit Kollegen, mit der Leitung sprechen. Oder was es jetzt auch immer mehr gibt, ist so eine koordinierende Anleitung, die als Vertrauensperson auch dient. Das könnte dann eine Ansprechperson sein, um dort das Thema, um das da anzubringen und vielleicht dadurch so in so eine Schlichtung oder ins gemeinsame Gespräch zu kommen, um da Veränderungen herbeizuführen. Oder der Träger hat ja auch verpflichtend eine Fachberatung, wo man sich eigentlich auch immer hinwenden kann. Oder vielleicht sogar noch mal so ein Ausbildungskoordinator.
Okay,
Genau.
und dann kann man auch vielleicht darum bitten, die Praxisanleitung zu wechseln wahrscheinlich, ne? Also wenn das dann auch also auf der Sympathieebene vielleicht auch gar nicht passt oder sowas, wäre das wahrscheinlich dann auch sinnvoll.
Ja, ich würde das wirklich immer von ganz, ganz stark von der individuellen Situation abhängig machen. Ich finde es eigentlich immer wichtig, dass man versucht irgendwie, dass es funktioniert. Aber wenn das so von der Sympathie nicht gar keine Grundlage da ist und das auch nicht geschafft wird, dass die irgendwie entsteht, vielleicht ist manchmal dann doch der Weg eher, dass man dann wechselt. Ja.
Ja, das scheint ja doch ein herausfordernder, ja, nicht Beruf, aber herausfordernde Aufgabe zu sein.
Absolut, ja.
Zusatzaufgabe, wenn man so Praxisanleitung macht. Und dennoch bist du ja auch ja, mit Begeisterung dabei, das in die Welt zu tragen. Und ja, es kann ja doch auch eine große Bereicherung sein. Ja, Auszubildende anzuleiten. Worin siehst du denn so jetzt zum Abschluss die große Chance oder die große Bereicherung für eine Kita auch vielleicht, Praxisanleitung zu machen?
Ja, also ich finde, so die Motivation anzuleiten, junge Menschen, aber vielleicht auch ältere Menschen, ist total schön, weil ne, die bringen neue Ideen neue Impulse mit in die Einrichtung, vielleicht auch neue Konzepte. Und das bedeutet häufig frischen Wind für die Einrichtung. Das finde ich einen absoluten Mehrwert, dass man das auch so sehen kann, dass da neue Menschen mit neuen Ideen auch kommen, die auch häufig Lust haben, was einzubringen. Das finde ich ist ein großer Pluspunkt von Ausbilden als Praxisort. Dann Menschen zu begleiten und diese auch persönlich und fachlich irgendwie zu prägen, finde ich auch, ist eine Verantwortung, aber ist ja auch etwas, was schön ist. Das ist, finde ich, ein großer Stellenwert. Und wir haben einen absoluten Fachkräftemangel, auch das darf man ja nicht vergessen. Das heißt, sich ja auszubilden als Praxisort, als Kita, ist vielleicht auch deswegen wichtig, damit wir einfach auch ja kompetente Menschen, Fachkräfte für die Zukunft haben. Ich glaube, auch das ist natürlich ein gutes Argument, warum man ausbilden sollte.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Ja, Marco, vielen Dank für den Einblick in diesen Bereich. Ja, schön, dass du da warst. Schön,
Dankeschön.
dass ihr alle zugehört habt und wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen und sagen jetzt vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDIQ-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pediko-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der PEDIQ-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.